Ja, passend zum heutigen Thema lautet mein erster Punkt: Wir sind alle zum Lernen geboren. Das geht schon bei der Geburt los, das Atmen, da müssen wir trinken lernen, essen, reden, natürlich auch hören und dann kommt auch noch das Laufen hinzu. Und was dann noch dazu kommt, sind die Erwartungen unserer Eltern. Später kommen noch die Lehrer und die Ausbilder dazu. Und meine erste Frage ist, wer prägt denn überhaupt unsere Kinder? Wer prägt unser eigenes Leben? Wer meint es gut mit uns? Und wer will uns seinen Stempel aufdrücken? Die Gender-Ideologie will uns erklären, jeder kann selber entscheiden, ob er Mann oder Frau sein will. Und Abtreibungen sind heutzutage auch kein Thema mehr. Was sagt denn die Bibel dazu? Ist die Bibel vertrauenswürdig? Sind wir bereit, in die Schule Gottes zu gehen? Überfordern uns die Anweisungen von der Bibel? Sind sie uns zu unbequem, zu bestimmend? Ich möchte mit euch heute über den Psalm 139 nachdenken. Und ich denke, der Psalm 139 gehört jetzt sicherlich zu den bekanntesten Psalmen überhaupt. Auf vielen Post- und Kalenderkarten ist dieser Text bedruckt. Und dabei wollen allerdings die Verse 19 bis 21 so gar nicht zur vorausgehenden Harmonie des Psalms passen. Man kann diese 24 Verse in 4x6 Verse unterteilen. Und inhaltlich ergibt sich folgende Einteilung: Die Verse 1 bis 6, die Allwissenheit Gottes. Dann die Verse 7 bis 12, die Allgegenwärtigkeit Gottes. 13 bis 18, die Allmacht und die Allwirksamkeit Gottes. Und der Vers 19 bis 24, die Heiligkeit Gottes. Ich denke, man weiß auch nicht genau, wann David diesen Psalm geschrieben hat und zu welcher Gattung er gehört. Der Psalmist beschreibt in dem Psalm diverse abstrakte Wahrheiten über Gott. Er beschreibt die Allwissenheit, die Allgegenwärtigkeit, die Allmacht und vor allem die Heiligkeit Gottes. Und es geht ihm dort darum, dass diese Wahrheiten einen direkten Bezug zu seinem Leben haben, zu seinem Alltag. Und wenn Gott alles weiß, das bedeutet, er weiß auch alles über mich. Und wenn Gott überall ist, dann ist er auch bei mir. Und wenn Gott allmächtig ist, dann hat er auch mich gemacht. Und wenn Gott heilig ist, dann hat es auch Konsequenzen für mein Leben. Sind wir als Christen, die weit mehr Wahrheiten über Gott wissen als David, genauso in der Lage, diese Wahrheiten in unserem Alltag Wirklichkeit werden zu lassen? Ist es wirklich die Praxis in unserem Leben, wie wir leben? Ich möchte mit euch heute nur die ersten 6 Verse betrachten. Ich weiß nicht, ob sie hier sind. Wenn nicht, lese ich sie vor. Psalm 139, 1 bis 6. Und ich möchte euch gleich dazu ermutigen, den Psalm 139 zu Hause nochmal ganz durchzulesen, ihn auf euch wirken zu lassen. Es stecken so viele Wahrheiten dahinter, die uns was zu sagen haben. Also gut, Bill, hast du sie nicht? Dann lese ich vor. Okay, alles klar. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Ja, und im ersten Vers, Herr, du erforscht mich und kennst mich. Und der Psalm behandelt eine Erfahrung, die David mit seinem Gott allein gemacht hat. Aber hier wird auch die Anweisung geben, dass der Psalm im Gottesdienst und in der Versammlung der Gerechten gesungen werden soll. Und es zeigt übrigens, dass Davids Erfahrungen die Erfahrungen eigentlich aller sind Und der David hat es auch gewusst. Was er lernte, das sollte auch das ganze Volk Gottes zur Stärkung dienen, zur Lehre. Und dann stellt er seine Gedanken zu diesem Psalm vor. Und der David beginnt sich direkt an den Herrn zu wenden. Und darin liegt eine gewisse Vertrautheit, da Gott sich ja immer im Alten Testament als der Herr vorgestellt hat, wenn es um die Beziehung zwischen ihm und den Menschen geht. Und hier wendet sich ein Mensch an Gott, der um eine Beziehung weiß zwischen Gott und sich. Und zusammen mit der Tatsache, dass der David mehrmals in einen Lobpreis verfallen ist während des Psalmes, lässt sich sicherlich daraus schließen, dass er diesen Psalm nicht in Angst geschrieben hat, sondern in voller gläubiger Hoffnung auf Gott. Und auch der ständige Wechsel zwischen den beiden, du, mich und du, mir, zeigt die Vertrautheit des Schreibers auf zu seinem Gott. Auch wenn David damals keine gekannte Befreiung im neutestamentlichen Sinne erfahren hat, da war er doch durch ein tiefes Vertrauen zu Gott gekennzeichnet. Und hier geht es nicht nur um eine empfindungslose zur Kenntnisnahme. Das hebräische Wort für Erkennen, das Yada, meint keinen reinen abstrakten Denkakt, sondern spricht immer von einer ganzheitlichen Beziehung, von einer Beteiligung, die in unserem Leben umgesetzt werden soll. Und dass unser Handeln auch dementsprechend ist und dass das nach außen sichtbar wird. Und Gott hat ein tiefes Interesse an seinen Leuten. Es bewegt ihn, was den Gläubigen widerfährt, wo er sich gerade aufhält, was in seinem Inneren los ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Er kennt ihn ganz individuell. Und dann die Verse 2 bis 4 beschreiben zunächst einen kompletten Tagesablauf. Das Sitzen am Morgen, vom Sitzen am Tag, aufstehen, den Tag überwandeln. Und am Abend sich hinlegen. 24 Stunden registriert uns Gott. Er weiß, was wir tun. Er weiß aber, was wir nicht tun. Was wir sagen und womit wir uns beschäftigen. Aber nicht nur das, was äußerlich wahrnehmbar ist, registriert Gott. Nein, auch das, was im Verborgenen ist, wird von Gott aufgedeckt. Das können wir im Hebräer 4,13 nachlesen. Unser Inneres, unsere Gedanken, das Wort, das auf unserer Zunge, bevor wir es aussprechen, das alles weiß Gott. Und David freut sich offensichtlich an dieser Tatsache. Und meine Frage ist, können wir das auch? Zu begreifen, Gott weiß alles, aber auch absolut alles in meinem Leben? Führt es einen dazu, dass wir uns demütigen, vielleicht manchmal mit Scham an manche Situationen denken, die Gott mit ansehen hat gemüsst? Führt uns dieser Gedanke wieder zurück zu der Erkenntnis, dass wir aus Gnade errettet sind, dass er uns aus Gnade gewollt hat? Und zu begreifen, Gott weiß alles in meinem Leben, hat auch etwas Befreiendes. Ich muss dann nichts mehr vormachen. Ich kann so sein, wie ich wirklich bin. Und das ganze anstrengende Aufrechterhalten der Fassade ist dann sinnlos. Wir brauchen es nicht mehr, es ist unnötig. Denn da ist jemand, der wirklich alle meine Gefühle und meine Empfindungen kennt. Selbst dann, wenn ich im Gebet noch ein Wort suche, er weiß es schon. Das merkt man alle, wenn wir manchmal beten und dann ist er ein Loch in unserem Gebet, aber der Herr weiß es und er führt uns weiter. Und dann der Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und beim Schlachter übersetzt heißt es, von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand, so wie wir es manchmal mit unseren Kindern machen. Und David kommt zu der Erkenntnis, dass Gott ihn vollkommen umgibt. Es gibt keinen Ort, keinen Zeitpunkt in seinem Leben, von dem Gott nichts weiß. Gott legt auf ihn seine Hand und er vertraut ihn jetzt völlig und ganz. Und im Vers 6 wird es dann klar. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Er kann sie nicht erfassen. Der Gedankengang, Gott kennt mich durch und durch und trotzdem liebt er mich und will mich segnen, das hat dann David seinen Verstand überstiegen. Und wenn wir an unser Leben denken und an den Heilsplan Gottes, stimmen wir da nicht zu? Können wir noch staunen über unseren Gott? Das frage ich manchmal, staunen wir wirklich noch über unseren Gott oder nehmen wir alles so gleichgültig hin? Gott kann so viel in unserem Leben machen. Auch in diesem Psalm können wir einen gläubigen Überrest des Volkes Israel in der Zukunft erkennen. Und im Psalm 138 vorher wird die Anbetung des Überrestes ja beschrieben, sowie das Einführen von verschiedenen Segnungen. Und diese können aber erst kommen, nachdem Herz und Gewissen des Gläubigen überprüft sind. Wovon der Psalm ja eigentlich auch spricht. In dem ersten Abschnitt lernt also auch schon der Überrest die Allwissenheit Gottes kennen. Und er versteht die Tatsache, er will mich segnen. Der natürliche Mensch, der zu Gott kommt, sieht sich mit der Tatsache der Allwissenheit Gottes konfrontiert. Er muss erkennen, dass Gott jeden Winkel seines Lebens und seiner Seele kennt. Für ihn hat das Eingeengtsein durchaus etwas Bedrückendes. Das, was bei den Gläubigen Zuversicht und Freude auslöst, löst bei dem, der Gott nicht kennt, den Gedanken an Flucht aus. Der vollkommene Mensch Jesus Christus war sich stets der Beobachtung Gottes bewusst. Und Gott konnte voller Wohlgefallen auf seinen Sohn runterschauen. Er fand nichts an ihm, was falsch war. Das können wir in der Bibel lesen. Und im Psalm 17 oder Psalm 119 weisen hier schon prophetisch auf Jesus hin. Und nun möchte ich jetzt eigentlich zu uns kommen. Wir sind auch ein Rest der Gläubigen. Mit welchem Ohr und mit welchem Auge lesen wir oder hören wir diesen Psalm? Können wir auch mit Freude sagen, er kennt mich durch und durch und er darf mich durch und durch kennen? Gibt es da nicht vielleicht ein paar Sachen, die nur ich wissen sollte? Muss denn Gott überhaupt alles wissen in meinem Leben? Vertraue ich ihm, dass er mich wieder auf den richtigen Weg zurückbringen kann? Und wenn ich diesen Psalm schon in jüngeren Jahren gelesen hätte, dann hätte ich ein klares Nein zu diesem Psalm gesagt. Wie kann er meinen Weg gutheißen? Wie kann ich zu Vertrauen haben, den ich überhaupt nicht kenne, den wo ich nicht sehen kann? Ich möchte euch jetzt mal kurz an mein Leben, an meinem früheren Leben teilhaben lassen. Eigentlich hätte ich nie geboren werden sollen. Mein Vater wollte eigentlich, dass ich abgetrieben wäre. Und mit 4 Jahren hat er mich dann allein in einem Waldstück zurücklassen. Und wenn ich dann älter geworden bin, so 12, 13, hat er immer wieder zu mir gesagt, du bist so klein, aus dir wird nie was werden. Und dann, wie ich 14 war, hat er unsere Familie verlassen, hat er uns allein gelassen. Dann habe ich die Schule abgebrochen und habe eine Lehre angefangen. Und in dieser Zeit musste ich ja eigentlich alles, was ich verdient habe, bei der Familie abgeben. Ich musste alles in die Familie investieren. Ich wollte niemandem mehr vertrauen. Und ich habe keinen Sinn mehr überhaupt in meinem Leben gesehen. Und dann ist noch was hinzugekommen, was mir schmerzhaft, was ich da gemerkt habe. Der Alkohol ist dazugekommen. Und ich war eigentlich auf der Straße der Verlierer, wie man so schön sagen kann. Und dann ist eigentlich etwas Entscheidendes passiert. Ich habe auf dem Sportplatz ein junges Mädchen kennengelernt und es ist dann auch später meine Frage geworden. Und plötzlich war jemand da, den ich vertrauen konnte. Und früher habe ich gedacht, das war reiner Zufall, aber ich habe eigentlich gemerkt, dass es Gottes Gnade war, die mich da wieder zurückgeholt hat. Und ich habe mich jetzt nicht mehr verstecken müssen. Und die Aussage von meinem Vater, dass aus mir nichts mehr wird, die zählt nicht und die gilt nicht mehr. Weil aus mir ist was geworden, und zwar ein Kind Gottes. Und ich weiß auch schon, dass zu Zeiten Abrahams und zu Zeiten Jonas der Mensch sich immer wieder versucht hat, vor Gott zu verstecken, vor ihm wegzulaufen. Und ich habe erkannt, dass das absolut keinen Sinn macht. Ich komme vor Gott nicht verstecken. Er ist da, er kennt mich. Und ich habe auch dann irgendwann so müssen, ich will diesem Gott vertrauen und will seinen Weg gehen. Und ich habe am Anfang gesagt, wir sind alle geboren, um zu lernen. Und ich habe auch gemerkt, dass man Menschen vertrauen darf. Ich möchte euch jetzt mal eine kurze Geschichte erzählen, wo ich mit Manfred erlebt habe. Der Manfred ist ja alter Motorradfahrer und irgendwann hat er zu mir gesagt, willst du mal mitfahren? Er hat ja schon mal so ein riesen Motorrad und dann war ich hinten drauf gesessen, der Manfred als Schrank vor mir und ich hinten drauf. Und mein Kopf ging ständig nach rechts und links. Ich wollte eigentlich was sehen. Ich wollte wissen, was passiert. Und irgendwann hat er gesagt, jetzt bleib mal ganz ruhig sitzen. Ich bin ein sicherer Fahrer und du kannst auf mich vertrauen. Auch, ich habe dann auf ihn vertraut, auch wenn ich ein mulmiges Gefühl gehabt habe, weil ich habe ja immer noch nichts gesehen. Aber ich wusste einfach, ich kann mich auf ihn verlassen. Ja, und dann ist mir eigentlich eingefallen, selbst der David musste ja lernen, auf Gott zu vertrauen. Denkt mal bloß an die Geschichte mit dem Goliath. Was hat der David alles durchmachen müssen? David war auch ein Sünder. Aber durch sein Vertrauen auf Gott und auf sein Hören hat dann Gott zu einem großen Mann gemacht, zu einem Mann Gottes. Und das können wir von ihm lernen. Egal, was wir falsch machen, ob wir gesündigt haben. Es gibt immer wieder einen Neuanfang. Wir können immer wieder neu zu Jesus zurückkommen. Wenn wir bereuen, dann wird uns Jesus immer wieder zu Gott zurückführen. Und dann kann der Manfred auch von seiner Reset-Teste sprechen. Wir sollten immer bereit sein, einmal über unser Leben noch zu denken und einen Neuanfang zu starten. Und ich habe einfach festgestellt, es lohnt sich, diesem Gott nachzufolgen, ihm die Regie in unserem Leben und auch in dein Leben zu überlassen. Und dann können wir zusammen mit David am Ende dieses Psalmes nochmal beten. So wie es im Psalm steht zum Schluss. Vers 23 und 24. Herr, erforsche mich und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösen Wege bin. Und leite mich auf ewigen Wegen. Amen. Ich möchte jetzt mit euch den Psalm 139, das Psalmgebet vom Roten, Liederbuch beten. Wer von euch hat alles ein rotes Liederbuch zur Hand? Wenn nicht, dann holt es euch mal bitte. Ja, also. So, jeder hat ein rotes Liederbuch. 758 im roten Liederbuch. Und ich möchte bitten, jeder, der aus vollem Herzen mitbeten kann, den lade ich dazu ein. Auch die, die einen Neuanfang mit ihm wagen wollen, jeder, der auf diesen Gott vertraut. Und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Ich werde die Verse lesen, die vorgesetzt sind und ihr jeweils den dann, der zurückgesetzt ist. Gut, ich fange jetzt an. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch die Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Siehe, auf bösen Wege bin und leide mich auf bösen Wege. Ja, bei dieser Gelegenheit darf ich auch einladen jetzt zu einer Gebetsgemeinschaft. Wir wollen an unsere Kranken denken, wie wir vorhin gesagt haben. Wir wollen an die denken, die einen Neuanfang wagen, starten, eine Umschulung, speziell für unsere Kinder auch, die in die Schule gekommen, die Micha hat sie ja schon gesegnet. Gott hat uns diese Kinder anvertraut, wir sind verantwortlich für sie, so hier, solange wir hier auf dieser Erde sind. Und ich möchte auch noch, dass wir für die beten, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, die so stark an ihren Glauben festhalten, auch wenn ihr Leben bedroht ist. Lasst uns jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben und ich schließe die dann ab.